Der Text für die Botschaft für heute, für den 29.05. steht in 1. Korinther 16, 9. Das ist, was Gott mir wirklich gegeben hat. Und ich bin dankbar, dass er wirklich die Seinen ganz gezielt führt. Und ich hatte dazu eine Vision, wie ich eben in der Küche mit, aber ich werde Schriftdeutsch reden, weil das ja auch viele Leute in Deutschland hören. Aber es kommt bei mir immer mehr das Schweizerische. Es ist ganz gewaltig, dass ich Christine sogar daran gestoßen hatte, dass sie gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt redest du Deutsch. Aber es ist einfach so. Es ist eine neue Liebe, wo man der Herr gegeben hat für die Schweiz und für sein Volk. Und also ich sah eine Vision und ich sah eine Treppe, eine lichte Treppe in den Himmel und dann war eine große geöffnete Tür. Und es ist die Botschaft. 1. Korinther 16, 9. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Dieser Text, den muss man wirklich studieren. Ich habe diesen Text so oft bekommen in den vergangenen Jahren. Ich habe ihn vor allen Dingen dann bekommen, wenn ich auf die Straßen von Zürich bin. Ich habe es nicht bekommen auf dem Missionsfeld in Argentinien. Aber ich habe das auch gespürt in Spanien, wo ich war und woanders. Ich habe auch diesen Text bekommen, oft von Gott, wenn ich Schulungen für Straßenevangelisation gemacht habe in Gemeinden. Ich habe mit enormem Widerstand rechnen müssen. Und als ich das alles studiert habe, die Zusammenhänge, da wurde mir eines klar. Und wir wollen das heute sehr, sehr wichtig beleuchten, wo unser Fokus ist. Gott möchte, dass unser Fokus auf den ersten Teil der Botschaft liegt. Das ist tatsächlich so, dass wir so sehr das Negative erwarten und das zieht sich dann an wie die Motten das Licht, dass wir dann das Negative statt das Positive hervorheben. Dass wir dann sagen, ja, aber die Widersacher sind viele. Also Widersacher in Form, du gehst durchs Leben und wir merken das ja jetzt, auch als Christ gerade, wenn du den Herrn nachfolgen willst, dann gibt es oft, oft sehr viel Probleme. Zwischenmenschliche Probleme in der eigenen Familie, unter Geschwistern, unter Gläubigen, am Arbeitsplatz. Und du möchtest eigentlich den Herrn nachfolgen. Aber immer mehr siehst du geschlossene Türen als offene Türen. Und der Herr möchte diese Botschaft uns geben, damit wir neu lernen, was er uns gegeben hat. Nämlich eine weit geöffnete Tür. Und das lesen wir ja auch drin im Hebräerbrief. Da heißt es, lasst uns nun mit Freimut, das haben wir vorhin ja auch im Lied gesungen, nicht mehr in den Vorhof treten, sondern in das Heiligtum. Lasst uns zum Gnadenthron hinzutreten, um was zu empfangen? Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist sehr wichtig. Warum gibt Gott solche Texte? Der Heilige Geist nimmt alles von Jesus und er lehrt uns. Und er führt uns in die Tiefe. Und er gibt es deshalb, weil das andere zunimmt. Das Negative nimmt zu. Aber wir müssen umso mehr auf das schauen, was der Herr seinem Volk verheißen hat. Siehe, ich gebe dir. Jeder, und die Botschaft gilt für jeden, der durch das Blut Jesu Christi erkauft ist. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei ins Allerheiligste. Halleluja. Und es ist so wichtig, bevor Gott einen sendet auch. Paulus hat ja diese Bibelstelle bekommen im Zusammenhang mit seinem Dienst, mit seinem evangelistischen Dienst, dort und dorthin zu gehen. Und dann, wir lesen das auch aus Passagen von ihm, dann wir werden das dann alles lesen, wie er trotz der offenen Tür Widerstände hatte. Und wenn wir jetzt mit dem Verstand das alles realisieren, dann ist es so, ja, ich sehe ja nur Probleme, ich höre wieder auf. Und das ist genau das Werk des Feindes. Der Widerstand kommt nicht von Gott. Er kommt vom Feind. Es ist ein Geist der Entmutigung, der sagt, gib auf. Und er will alles tun, damit Gottes Volk sich nicht versammelt, nicht stark wird, nicht aufsteht und kämpft. Darum sagt der Herr, was hast du vor Augen? Was hast du vor deinen geistlichen Augen? Hab mich vor Augen. Meine Frau hatte mal vor Jahren viele Probleme. Und dann gab ihr der Herr eine Vision, die hat sie nie mehr vergessen. Und nachts, als sie schlief, sah sie hat eigentlich keine Träume oder sowas, auch so nicht viel Visionen, aber da sah sie ist auf einen Berg zugegangen und vor dem Berg waren lauter Hindernisse, Zäune. Und oben auf dem Berg stand der Heiland. Und er sagte zu ihr, Christine, komm! Sagt sie, Herr, ich will ja, aber das sind lauter Hindernisse. Komm auf mich zu. Und dann ist sie gegangen, mutig, und dann stand sie vor dem ersten Zaun. Und wie sie genau vor dem Zaun stand, sagte Herr, geh weiter. Ging sie weiter und der Zaun war weg. Der Zaun war weg. Und da waren dann die 5 Zäune, bis sie zum Herrn kam, und alle Zäune waren weg. Die waren plötzlich nicht mehr da. Aber optisch hat sie die gesehen. Und so hat der Herr damals schon vor vielen Jahren zu ihr geredet, der Weg zu mir ist frei. Die Sache ist das, egal, hier sind Leute heute, weil sonst hätte ja der Herr nicht diese Botschaft gegeben. Das sind Leute nicht nur hier, sondern woanders, die viele Probleme haben. Die sagen, Herr, ich bin Christ, ich gehöre dir, aber das sind so viele Widrigkeiten in meinem Leben, so auch verschlossene Türen. Für die Versorgung, verschlossene Türen für das und für jenes. Aber der Herr ist der Öffner. Er hat gesagt, er will die Gebundenen aus den Kerker. Er ist gekommen, Kerkertüren zu öffnen. Dürfen wir nie vergessen, dass der Sinn vom Herrn immer ist, Türen zu öffnen. Und das lesen wir auch, gehen wir mal ganz kurz hier in einer der Lieblingsstellen von vielen, Offenbarung 3,8. Das Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Da sagt er, du hast eine kleine Kraft. Aber siehe, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Wow! Oh Herr, lass uns doch das ganz tief immer wieder Bewusstsein tief im Herz verankert sein. Du hast uns eine geöffnete Tür gegeben. Und ich rede jetzt nicht zuerst vom Dienst, sondern die Tür, die Gott uns gibt, und ich habe das in den vergangenen Jahren, wo der Herr mich zurückgeholt hat und hat gesagt, du bleibst jetzt eine Zeit lang vor mir stehen, gehst nicht weg. Und ich hatte offene Türen zum Predigen. Und ich musste immer wieder absagen, in großen Gemeinden wie in kleinen Gemeinden. Das haben nie Leute verstanden, aber ich, weil wenn der Herr gesagt hat, Schluss, du bleibst vor mir stehen, dann hat er seinen Grund. Aber schau, er hat jetzt wieder die Türen aufgetan. Und das ist das, du brauchst eine Vision für dein Leben, für deinen Dienst, wo Gott Türen aufmacht. Und dann weißt es einfach, auch wenn dein Nächster sagt, nein, das ist nicht der Weg. Gehen wir zurück zum Vater Abraham. Er war der Visionsträger. Gott hatte zu ihm gesprochen, nicht zu seiner Frau. Und was war es mit seiner Frau? Nein. Alle anderen wollten ihn abhalten. Du bist ja verrückt. Aber er gehorchte der Stimme Gottes. Siehst du, es ist immer wichtig, dass du, und noch einmal, zuerst du von Gott eine Vision für dein Leben brauchst. Und der Visionsträger, der bist nun mal du. Du kannst nur beten, Herr, lass es meinem Partner, wenn du verheiratet bist, bestätige es, dass er auch Frieden hat. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren nach Argentinien eingeladen war, das erste Mal. Und da erlebte meine Frau eine Vision. Sie sah die Heckflosse von einer Swiss Air bei uns im Wohnzimmer und alles roch nach Kerosin. Das ist eben der Flugsprit. Und sie sagte dann, Dieter, Gott zeigt mir, du gehst nach Argentinien. Wir hatten ja unseren spastisch gelähmten Sohn zum Versorgen und das wäre ja nie gegangen. Aber so Gott gab meiner Frau Zeugnis, ihrem Geist, dass es okay ist, wenn ich gehe, weil er hatte mir dort eine offene Tür gegeben zur Wirksamkeit, wo ich an die 5 Jahre hin und her gegangen bin. Also wir müssen sehen, wenn Gott Türen öffnet, dann ist es wichtig, das zu erkennen. Für was hat Gott mir eine Tür geöffnet? Und in erster Linie würde ich es so sagen, hat Gott mir, und ich erkenne das für mich allein erstmal, aber du kannst es ruhig auch für dich nehmen, was das Wichtigste ist, bevor du in irgendeinen Dienst hineingehst, die geöffnete Tür, die Gemeinschaft zu Gott. Immer wieder zurück zur Gemeinschaft mit Gott. Du kannst dahin rennen und dahin rennen, aber wenn du keine Power mehr hast, denk daran, bei der letzten Versammlung hatte ich unter anderem eine Vision. Ich sah Menschen herumlaufen wie eine Batterie, mal mit wenig und mit halb und mit mehr Füllung. Und das ist tatsächlich so. Ich habe heute auch mein Gerät noch einmal am PC aufgeladen, damit ja das alles drauf geht. Wie wichtig ist es für uns überhaupt, bevor du an einen Dienst denkst, dass du in die Gemeinschaft mit Gott gehst. Dazu sind wir berufen, wenn wir unseren Dienst vollendet haben, wo du auch immer bist, wer du auch immer bist, wie klein, wie groß, wie schwach, wie stark der Dienst in deinen oder anderer Augen ist. Hör zu, erst die Gemeinschaft mit Gott. Und das, meine erste Predigt, die ich je gehalten habe, das war, die habe ich nie vergessen, Wandel wie Henoch. Das hat mich so berührt. Henoch, einer der Urväter. Der lebte nur über 300 Jahre auf der Erde, aber er wandelte mit Gott und dann heißt es, und Gott nahm ihn hinweg, nicht seine Frau, nicht seine Kinder, nahm ihn hinweg von der Erde. Das war bevor die Flut kam. Also dieser Wandel mit Gott ist so wichtig. Wir lernen es auch immer wieder in der Bibel, wenn wir sehen im Leben Jesu. Wenn er gedient hat, er hatte ja nur eine ganz kurze Zeit, die ihm hier in seinem Erdenleben zur Verfügung stand. Etwas über 3 Jahre. Natürlich macht sich mancher Gedanken und Bibellehrer und Ausleger, was hat er in seinen Jahren zuvor getan? Er war seinen Eltern gehorsam, hat sich untergeordnet. Er hat sogar den Beruf seines Stiefvaters oder Ziehvaters gelernt, Schreiner. Aber er sagte immer, ich muss sein im Hause meines Vaters. Er hat gelernt, er ging in die Schule vom Heiligen Geist. Und wenn er gedient hat, dann ging er zurück und er ging oft auf den Berg. Er ging allein zum Berg. Vor Jahren, als ich im Wallis war, wo der Herr mir eine Tür aufgetan hat, bei einer lieben Schwester, die heute da ist, in dem Chalet, hat Gott mir immer wieder neue Offenbarungen geschenkt. Aber ich musste immer wieder auf die Stimme hören. Er sagte, jetzt ziehst du dich für ein paar Tage zurück. Und dann habe ich unter anderem auch das Büchlein geschrieben, mit dem Wandeln. Mache dich auf, deinen Gott zu begegnen. Sind so viele Menschen davon berührt und gesegnet worden. Ich konnte das aber nur schreiben, wenn ich selber die Tür genutzt habe. Die weit geöffnete Tür in die Gemeinschaft mit Gott. Ihr Lieben, als Gott mir die Tage, diese Botschaft gab, ich sah immer wieder auch im Bett, ich wurde wach, ich habe diese Tür vor mir gesehen und dachte, ja Herr, es ist ja nicht die Tür ist ja nur der Durchgang, zeigt ja nur der Eingang. Wir müssen hindurchgehen, wir müssen nicht davor stehen bleiben. Die Bilder malen, wissen das, du malst ein bestimmtes Motiv und du lügst das Motiv an, du schaust es an. Es mag schön sein. Du magst auch Türen malen oder fotografieren. Ich habe oft Türen fotografiert, weil mich das Thema schon immer gezogen hat. Aber der Herr sagt, bleib nicht stehen. Türen sind meistens in der Kirche am Tempel und trotzdem kommst du rein und bist enttäuscht. Ich war oft enttäuscht, wenn ich in die Kirche ging. Und habe dann diese Säulen aus Holz und Gold mit Gold bemalt angelangt. Die waren kalt. Aber wir müssen im Glauben ins Heiligtum hineinkommen, mit den Herrn wandeln. Und da kriegst du immer wieder eins, neue Sicherheit. Gott fängt an, mit dir zu reden. Wie kann es sein, dass heute so viele Kinder Gottes nicht die Stimme Gottes klar hören? Das liegt nur daran, weil zu wenig Zeit der Gemeinschaft, der intimen Gemeinschaft mit Gott da ist. Natürlich können die Leute, jetzt kommt jetzt auch das Konträre, die werden dich mit Sicherheit angreifen. Wenn sie nicht diese Zeit der Gemeinschaft mit Gott haben, können sie nicht die Wege verstehen, die Gott mit dir geht. Weil du aus der Masse herausgehst. Du gehst nicht mit der Masse. Du gehst nicht mit dem anderen. Heute machen wir das, heute machen wir das. Ich weiß noch gut, wo Gott mir vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, diesen Gebetsplan gegeben hat, den Joshua-Gebetsplan. Und ich war mit Fürbitteleitern in Belfast, in Irland. War Derek Prinz und viele namhafte Leiter da. Eigentlich die größten Leiter von der ganzen Welt, so an die 40. Und meine Kleinigkeit war da, aber ich hatte noch meinen Gebetsplan zu beten. Ich betete, dass die Mauern der Städte fallen. Und ich weiß noch gut, ich erinnere mich, an einem Tag haben sie gesagt, okay, wir sind nicht nur hier, um Vorträge zu hören, wir wollen jetzt auch mal rausfahren an den schönen Klippen von Irland, zur See runter, ganz starke Klippen, weiß nicht wie hoch, 60 Meter oder was. Und ich hatte aber genau an dem Tag 3 Tage für die Stadt Bayreuth zu beten. Also blieb ich zurück, ging in mein Zimmer und betete diesen Plan. Ich hatte ja den Auftrag, Gott hatte ja ihn mir gegeben. Wisst ihr, was einer der Leiter gesagt hat? Der hat gesagt, dass der Mann, der schert aus, dieser Bruder beständig schert aus, er ist ein Sonderling, er kapselt sich ab. Die haben über mich negativ geredet, weil alle mitgegangen sind, alle, und ich blieb daheim und betete. Nun, ich hatte eine Verabredung mit Gott, aber andere haben es nicht verstanden. Namhafte Leiter konnten es nicht verstehen. Ja, warum? Die hatten nicht den Auftrag. Und die sagen, ich bin ja schließlich der von Gott gesalbte Leiter. Und wenn ich da bin, dann kannst du Pause machen, kannst du beruhigt deinen Dienst abgeben, weil jetzt bist du ja da. Kannst ruhig mit uns zu den Klippen gehen. Ich hatte nicht die Freiheit. Erst am Nachhauseweg erfuhr ich von einem anderen deutschen Bruder, der mit dort war, dass es Ärger wegen mir gegeben hatten. Und dann mochten sie mich nicht mehr so. Ich war ein Querulant. Bloß weil ich 3 Tage, weil ich an diesem Tag auch für die Stadt Bayreuth gebetet hat. Aber ich muss doch mit gutem Beispiel vorwärts gehen. Später habe ich diese Pläne drucken lassen, Margret weiß es, für die Schweiz, für Österreich, sogar für Frankreich. Es waren nie allzu viele Beter, es waren vor allen Dingen Frauen, die gekämpft haben. Aber ich hatte eine Verabredung mit Gott, das zu tun, und ich wollte treu sein in meinem Dienst. Dafür hatte Gott mir eine weit geöffnete Tür gegeben. Aber wenn andere Brüder nicht die Offenbarung haben, auch leidende Brüder, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen. Dann kriegst du Widerstand aus den eigenen Reihen, weil sie sagen, na, Gott ist doch großzügig, Gott ist kulant, natürlich ist er das. Aber Auftrag bleibt Auftrag. Und jetzt möchte ich euch sagen, zu dieser Sache, ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. Da war eine Person in der Familie meiner Frau, die war wiedergeborener Christ. Ich kam auch durch sie, nicht direkt durch sie, aber durch ihr Reden. Sie lud mich ein und meine Frau an einem Platz in der Landesevangelischen Kirche in Bayern, in Mittelfranken, wo eine Konferenz war, die Osterkonferenz. Und da habe ich einen Mann getroffen, von dem ich ein Buch gelesen habe. Und ich hatte dann in meiner Not, mir ging es sehr schlecht, ich war noch nicht wiedergeboren, hatte ich gebetet, Gott, wenn es dich gibt, lass mich diesen Mann treffen. Der war ungefähr in meinem Alter, war früher Rockgitarrist. und war in Drogen drin, in Alkohol, Frauengeschichten. Und er hat ein Buch geschrieben. Und jetzt hatte ich gedacht, wenn es dich gibt, Gott, bitte lass mich diesen Mann treffen. Und da kommt eben diese besagte Schwester im Herrn, die jetzt schon in der Ewigkeit ist, sagt, geht doch mal, da ist die Osterkonferenz an diesen Ort. Geht mal mit hoch, da ist es wunderbar. Und sie drückt uns die Einladung in die Hand und ich schaue die Einladung, Hauptsprecher, dieser Mann, um den, wo ich gebetet habe. Und es war für mich 100%ig eine offene Tür, ein Reden Gottes, wo ich tatsächlich darauf gesagt habe, wow, das gibt's doch nicht. Vor ein paar Tagen habe ich das noch in mir gehabt, lass mich doch so einen treffen. Aber wo triffst du so einen Bücherschreiber? Wo triffst du den? Der ist in Hamburg. Und an da, Gott hat diese Tür benutzt, damit ich wiedergeboren werde. Und ich bin genau an Ostern 1978 am Karfreitagabend von Neuem geboren worden. Und der Teufel wollte mir einen Herzinfarkt geben. Ich konnte nicht mal meinen Arm heben. Es hat einen Schlag getan, ich war gelähmt. Da gibt es die Geschichte, das Märchen vom eisernen Heinrich. Weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz auch kennt, der da so Ringe um die Brust hatte. Und genauso hatte ich Ringe um die Brust. Und die rannten alle vorne beim Übergabegebet. Nur ich blieb hinten, ich war wie gelähmt. Auf einmal, ich war so ohnmächtig, ich dachte, ich sterbe. Riss mir eine unsichtbare Person den Arm hoch, den rechten. Und ich rannte mit erhobenen Armen vor, machte einen Baucher, wie beim Kopfspringen im Wasser, flog an seine Füße, krallte mich in seinen Füßen fest. Er war ja im Talar. Und ich schrie und brüllte, ich lass sie nicht los, bis Gott mich gesegnet hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war der einzige Verrückte unter 3000 Leuten, die sowas gemacht haben. Aber das war mir egal. Das war meine letzte Hoffnung. Das war, weißt du, es gibt doch dieses Sprichwort, du hängst dich an diesen Halm, diesen Rettungshalm. Das war mein Rettungshalm. Und der Mann war kein Pfingstler. Aber da war die offene Tür und ich musste sie nutzen, damit ich zum neuen Leben, zum Durchbruch komme. Und ich sage euch, dieses Gebet hat ein schlichtes Gebet gesprochen. Lieber Gott, hilf mir. Der hat sich den Kragen aufgerissen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Segne den Mann, befreit diesen Mann. Lieber Gott, hilf. Der hat nicht in Sprachen gebetet, der hat keine Dämonen ausgetrieben. Nur dieses Gebet. Und ich war innerhalb einer Stunde völlig, völlig wiedergeboren. Ein anderer Mensch, eine andere Persönlichkeit. In mir hüpfte die Freude. Da war alles hoch drei. Das war dann so schlimm, dass wenn ich in dann kirchliche Gebetskreise ging, erweckte Gebetskreise, waren die Leute betrübt mit der Zeit, weil wenn der Bruder beständig kam, der hat immer nur gelacht, der hat sich gefreut, der hat gestrahlt. Eines Tages nach Wochen kamen die und ich hörte sie murren und murmeln. Ich sage, ja, was habt ihr denn, geht's euch nicht gut? Und da ging es mir nicht so gut an einen Abend und ich schwieg. Und da erhoben sie endlich ihre Stimme, rückten mit der Sprache raus und sagten, oh Bruder beständig, tut das uns heute gut. Heute bist du mal runtergefahren, heute bist du mal so schön ruhig. Endlich bist du ein bisschen uns näher, du warst schon so abgehoben. Da dachte ich, du lieber Gott, wo bin ich denn? Der Teufel hatte mich angegriffen und die konnten es nicht ertragen, weil ich so gut drauf war, weil ich mit Gemeinschaft mit Gott war, weil Gott mein Herz erneuert hat. Seht ihr, ihr könnt zum Anstoß werden, der erwächst dir Widerstand aus den eigenen Reihen. Aber wenn Gott dir eine geöffnete Tür gibt, und die hat er jeden von euch, von uns gegeben, dann nützt diese Türen. Du weißt nicht, was morgen kommt. Du weißt nicht, was morgen kommt. Und wenn wir heute rüberschauen in die USA, jetzt wieder nach Japan, jetzt stand im Internet, ich habe ja kein Fernsehen in dem Sinn, kein Anschluss, da stand jetzt drin, ja, drei, jetzt endlich haben sie zugegeben, die Verantwortlichen von diesen Atommeilern da, das ist ein dreifacher Super-GAU. Jetzt, vorher hatten sie es abgeleugnet. Und ich kann euch sagen, Gott hatte mir, und ich habe es euch gesagt, ganz klar gesagt, gleich am ersten Abend, Sohn, das ist ein Super-GAU. Ich habe das auch geschrieben, weil es der Herr mir gesagt hat, es stimmt. Weißt du, ich glaube, nochmal zurück, zu der Zeit, wo der Herr mich zurückgenommen hat, jetzt für mindestens 3 Jahre. Ich hätte in dieser Zeit niemals die Offenbarungen bekommen, die ich veröffentlicht habe, wenn ich nicht gehorsam geworden wäre. Und als ich dann vor 5 Wochen oder wenn, schrieb oder 6 Wochen, ich schicke keine Botschaft mehr rum, weil ich den Eindruck habe, dass viele Christen, die erhalten haben von mir, sagen, der redet zu viel negativ. Ich kann das nicht mehr hören und ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen von Leuten. Und das meine Frau sagt, jetzt macht schon wieder Kling, Kling, Boing, Boing. Kam ein Mail nacheinander von Leuten, die gesagt haben, Bruder, beständig, hör bloß nicht auf, wenn Gott dir eine Botschaft bringt, egal wie hart sie klingt, gib sie uns weiter, von Gemeindeleitern aus der Schweiz, von überall. Weil was Gott dir gesagt hat, ist die Wahrheit. Und wir müssen, einer schrieb, wir müssen endlich wach werden. Und ich sagte auch immer zu einem befreundeten Bruder, ich mag die Botschaften selber nicht. Wenn einer mich wirklich kennen würde, ich würde viel lieber das erleben, was ich mal auf den Straßen von Zürich erlebt habe. Wie Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Zeichen, Heilungen, Wunder. Aber wisst ihr, wir müssen manchmal Wege gehen, die uns nicht so schmecken, aber Gott hat ja einen Plan. Und wir müssen durch diese Tür durchgehen, die Gott für uns hat. Egal wer du bist und wo du bist, Gott hat einen Plan für dich. Und damit sich der Plan erfüllen kann, musst du durch die geöffnete Tür geben, der Gemeinschaft, primär zur Gemeinschaft. Das heißt, Zeit nehmen mit Gott. Mit ihm reden, mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist der von Gott gesandte Lehrer. Wenn der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir hatten das letzte Mal das Thema. Ja? Gott kennt mich. Er durchforscht mein Herz. Er prüft mich. Er sieht, wie ich es meine. Und Jeschua sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir müssen in die Position kommen, damit wir wirklich seine Stimme hören. Und das geschieht nur durch Übung. In die Schule bin ich ungern gegangen, weil mir manche Themen nicht gefallen haben. Aber hier weiß ich, ich muss in diese Schule Gottes gehen, damit ich ein Werkzeug des Segens bin. Nicht nur das primär, dass ich ein Jünger Jesu werde, der sein Kreuz nimmt, ihn nachfolgt. Und das Kreuz ist nicht zu schwer. Es ist ein Kreuz des Sieges über den Satan, über alle Mächte, über alle Bindungen. Und ich möchte euch wirklich vom Herrn bitten, dass ihr diese Tür mitnutzt, die Gott für euch gegeben hat. Weil durch diese Tür kommt danach, nach der Gemeinschaft, kommt die Zurüstung zum Dienst. Weil Gott fühlt dein Herz. Wenn du gefüllt werden willst, musst du zur Quelle gehen. Wir haben vor Monaten über diese Quellen gesprochen. Über diese ausgetrockneten Quellen. Margret weiß das, wo wir in Buenos Aires, in Argentinien waren. Und da waren wir in einer Gemeinde. Und da hatten wir in dieser Gemeinde gesprochen. Der Pastor war total fertig. Er hatte keine Hoffnung. Und der Pastor Brain sagte, geht dahin in diese Gemeinde. Der ist ein wichtiger Mann, dass er belebt wird. Und er hat ein Riesenkreuz und ich sprach diese Botschaft von diesen vertrockneten Quellen bis zum Brunnen Rechobot und der Quelle, die von Golgatha entspringt. War dieser Mann dankbar. Und ebenso ist es ganz einfach, ein anderes Wort für Quelle ist einfach hingehen zum Herrn. Er hat die Fülle. Er hat die Fülle. Wenn es heißt in dem Psalmen, Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle, dann müssen wir immer zu dem gehen, der das Wasser hat. Die einen sagen, es ist der Heilige Geist, die anderen sagen, es ist der Vater, es ist der Sohn. Wie auch immer, alle drei arbeiten zusammen und du musst spüren, einfach ganz offen sein, es kommt die Zeit, da fühlst du dich ausgelaugt. Das gibt es, diese Zeiten. Da hast du ein sogenanntes Burnout. Das muss aber nicht sein. Wenn wir spüren, wir haben dieses Burnout, dann Schluss mit der Kommunikation mit anderen. Dann müssen wir uns entscheiden, du, jetzt ruft mich Gott. Ich habe eine Verabredung mit dem König. Ich muss ihm, Herr, füll du neu mein Herz. Füll du neu meinen Geist. Füll mich neu, dass meine Batterie wieder läuft. Dass ich wieder die Fülle habe. Dass ich eine Vision habe fürs Leben. Dass mich nicht runterziehen lass. Ich will euch sagen, das andere, was dazu kommt, was in dem Zusammenhang steht, was Paulus hier sagt in 1. Korinther 16, 9, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, das war die Tür zum Dienst. Also primär, bevor Gott eine Tür zum Dienst auftut, tut er dir und mir die Tür zur Gemeinschaft auf, zur innigen Gemeinschaft. Und ich habe Zeiten gehabt, ich bin ganz, ganz ehrlich, ich will transparent sein. Ich habe stundenlang gebetet und wurde dann müde und schlief ein. Ich habe ein paar Bibelstellen gelesen, aber ich hatte immer in mir, sei ruhig, Gott prüft dich. Und es ist nicht so, wie manche gedacht haben, dass Gott jeden Tag zu mir gesprochen hat. Es gab Zeiten, wo Gott dann gar nicht zu mir gesprochen hat. Aber ich habe gesagt, nein, ich gehe in die Gegenwart Gottes. Ich sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Weil ich gewusst habe, er beobachtet mich. Ich habe das ja gelernt in den ganzen Jahren. Und wenn der Herr mich jetzt wieder rausschickt, warum schickt er mich raus? Ich sage euch das. So wie Gott mir eine geöffnete Tür für den Dienst in Zürich gegeben hat. Und ich möchte euch erzählen, wie das ist. Das steht in meiner Broschüre mit Jesus auf den Straßen von Zürich. Ich war in einer riesigen Gemeinde gewesen in Zürich 1997. Und da war eine große Konferenz, war das christliche Zentrum Bucheck. Waren viele Pastoren da. Und die haben gesprochen über den Missionsbefehl. Und es hat mich natürlich gewaltig gereizt, weil ich ja da immer, ich wusste, da bist du drin, da arbeitest du. Und du willst Menschen erreichen. Und ich weiß noch gut, während er sprach, bekam ich eine Vision. Und in dieser Vision zeigte den Zürichsee und seinen großen Fisch wie ein Walfisch in Richtung Anlegestelle schwimmen. Und er machte sein Maul auf und abertausende Menschen spie er aus. Und dann sah ich die Stadt Zürich, die Hänge von allen Seiten, also auf der einen Seite ist kein Hang, da ist der See nach Jona hin. Aber auf die anderen drei Seiten, oder es mal auf die anderen beiden, sind mehr Hügel. Und da sah ich eine Menge Menschen runterströmen zum See. Es war schönes Wetter. Und zwischen diesen Menschen waren ab und zu große, gewaltige Personen, ganz Licht, wie Riesen. Und dann sprach der Herr Folgendes, mein Sohn, wenn einer von euch bereit ist, da runter zu gehen, nach Zürich, ich will Menschen retten. Wenn einer bereit ist, an den See zu gehen für mich, durch meine Engel sende ich euch Menschen zu. Und wenn du mir vertraust, wirst du immer Menschen bekommen, die sich für mich entscheiden werden. Gott sprach zu mir. Und als ich dann rausging, nach der Versammlung, ich ging etwas eher raus, ich brauchte die ganze Straßenseite zum Auto hin, weil ich so betrunken war im Geist. Ich war betrunken im Geist. Ich habe mich geniert. Ich habe gesagt, lieber Gott, lass mich normal laufen. Aber ich wankte von einer Seite zur anderen, bis ich mein Auto erreichte. Auf mir lag die Hand Gottes. So wie wir in der letzten Botschaft gehört haben. Seine Hand lag auf mir schwer. Und ich habe diese Botschaft angenommen als vom Herrn. Gott hatte mir eine geöffnete Tür zur großen Wirksamkeit gegeben in Zürich. Und wahrhaft, die 6 Jahre, die wir in Zürich auf dem See gingen mit einem Team, mit der Jeanette, noch mit einer anderen Schwester aus dem Aargau und noch mit einem farbigen Bruder, der war da nicht so lang dabei, hat uns Gott fast 12.000 Menschen gegeben, die sich entschieden haben. Und es gab nie, und ich sage ein noch einmal, mit Stolz auf den Herrn, nie einen Tag, und ich ging praktisch jeden Tag in der Woche, außer dem Wochenende, wo sich nie einer entschieden hätte für den Herrn. Immer haben sich Menschen entschieden, wurden gerettet, geheilt und befreit. An manchen An manchen, es waren ja nur Stunden, waren es manchmal sogar 21 Personen aus allen Ländern der Erde. Und warum konnte das sein? Weil Gott mir eine geöffnete Tür gegeben hat zur großen Wirksamkeit. Später fing ich dann an, aufgrund dieses Dienstes das Büchlein zu schreiben, das Buch zu schreiben. Das hat so viele Menschen gesegnet und heute weiß ich, dass es Hunderte sind, die mich angerufen haben und haben gesagt, wir wollen auch auf die Straßen gehen. Ich musste diesen Pionierdienst tun. Es war nicht immer leicht und ich hatte Probleme. Ich hatte Widerstand. Ich bin, wenn ich raus bin oft, glaubt nicht, dass die Leute einfach freudestrahlend zu mir gekommen sind. Nein, nein, nein. Ich hatte Momente, da war so viel Widerspruch, so viel Widerstand. Das dauerte manchmal 20 Minuten. Aber dann habe ich gesagt, Herr, ich habe immer gesagt, Herr, ich erinnere dich an deine Verheißung. Du hast mir gesagt, du führst mir Menschen zu. Und glaub mir, dann sind sie gekommen, einer nach dem anderen. Und es war ein absolutes Wunder. Manche wurden sogar auf die Stimme Gottes hin zum See geführt. Eine Frau, die kam von der anderen Seite des Sees, die war abends um 5 allein dort gesessen, hatte Schmerzen, sollte operiert werden an den Knien. Wollte heimfahren, auf einmal hört sie eine Stimme, hörbar. Fahr mit der Trambahn auf die andere Seite des Sees. Und sie guckte, keine Menschenstimme da. Und dann kam sie mit beiden Stöcken dann so langsam auf mich zu. Ich war der Einzige, der noch da saß. Es war nicht so gutes Wetter. Es hat aber auch nicht geregnet. Und ich bin hin und ich spürte, Gott schickt die Frau. Sie schaut mich fragend an, ich schaue sie an und dann sage ich, was fehlt Ihnen? Da sagt sie, ja, ich muss Ihnen was erzählen. Ich hörte da drüben auf der Bank eine Stimme, ich bin ja nicht verrückt. Es war eine männliche Stimme, die sagte, geh auf die andere Seite des Sees. Jetzt bin ich da und ich sehe nur sie, sage ich ganz genau. Das war die Stimme Gottes und er hat sie zu mir geschickt. Und da wusste ich schon was, dass Gott sie heilen will. Weil er hatte mir an den Tag eine Bibelstelle gegeben im Zug. Er will heute jemanden heilen. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie? Ja, ich habe Knie, meine Kniescheiben sind abgenützt, sollen operiert werden und das ist unheilbar. Und dann komme ich in einen Rollstuhl. Sage ich, nein, Sie kommen in keinen Rollstuhl, jetzt bete ich für Sie. Ich habe mit der Frau gebetet, der Frau wurde heiß, die Kraft Gottes durchströmte sie und in 5 Minuten hob sie ihre Stecken und ging mit ihnen steckenden Hand herum. Halleluja, Gott lebt. Er hat mich zu Ihnen geschickt, dass Sie mit mir beten. Die Stimme Gottes hören. Das funktioniert nur, wenn wir in diese geöffnete Tür, die heute in der letzten Stunde, bevor der Herr wiederkommt, wir wissen nicht, wie lange die Stunde dauert. Wir haben falsche Propheten, die prophezeit haben jetzt in den USA. Am 21. Mai ist die Entrückung. Jetzt ist der Mann verschwunden und sagt, die ist im Oktober die Entrückung. Jetzt hat er sie verschoben. Wie oft wird die verschoben? Gott gibt uns Zeit. Ich wusste, das ist Larifari. Aber wir leben in dieser Stunde. Alles geht drunter und drüber. Viele Christen, die auf den Mann gehört haben, auf den Mann gehört haben, weil sie die Stimme Gottes nicht hören, haben ihren Job aufgegeben, ihre Versicherung gekündigt, ihren Arbeitsplatz, sind weg und haben Plakate überall. Die ganze Welt macht sich lustig darüber. Das ist keine gute Reklame für Gott. Aber es sollte für uns ein Zeichen sein, dass wir vorsichtig sind. Vorsichtig auch mit falschen Offenbarungen. Wir müssen die Stimme Gottes hören. Es sagt sein Wort. Meine Schafe hören meine Stimme. Und das geht nur, wenn wir Gott gehorsam sind. Wenn wir uns Zeit für ihn nehmen, damit er es dir offenbaren kann. Und ich möchte jetzt so gehen von Zürich. Ich habe dann da und da und da gepredigt. Und dann sagte der Herr einmal in Berlin zu mir, jetzt gehst du nach Haus, du schlägst jede Einladung ab. Du bleibst vor mir stehen. Konnte ich gar nicht begreifen. Das konnte ich gar nicht begreifen. Wenn du jahrelang auf die Straße gehst, dann kannst du das nicht checken. Ich habe immer wieder gefragt, Gott, bist das du? Ist das kein, ist gegen das Wort, ist gegen das Wort. Der Herr sagt, wirkt, solange es Tag ist. Du bleibst vor mir. Ich werde andere schicken an deiner Stelle. Und in dem Zeitpunkt riefen immer mehr Leute an. Bruder, wir haben von dir die Bücher gelesen. Könntest du mit mir beten, dass wir die Salbung bekommen, dass wir auf die Straße gehen? Habe ich das gemacht. Und überall erfurcht dann, dass Leute bereit sind, auf die Straße zu gehen. Und wie ich jetzt vor einigen Monaten beim Rolf und der Claudi war, mit meiner Familie, auf einmal spürte meine Frau und ich, wir sehen uns an und ich sehe eine Vision, die ich vor über 20 Jahren gesehen habe, wie ich noch bei der Maranatha war. Damals hatten wir gesehen, dass überall im Berner Land, im Oberland und unten in den Tälern Feuerflammen waren, wie es dunkel wurde. Feuerflammen im Tal, Feuerflammen auf den Höhen, du weißt es noch. Wir waren zusammen im Gebet. Sie ist ein Zeugnis davon, sie war damals mit dabei. Und dann habe ich das nicht mehr gesehen. Das war über 20 Jahre her. Und wie wir jetzt da waren bei euch, sah ich das wieder. Dasselbe Bild. Und mich ergriff so im Herzen. Christine fing an zu weinen auf der Heimfahrt. Und sie sagt, Dieter, ich spüre, dass Gott dir jetzt eine neue Tür aufmacht. In diesen Bereich. Und ich wusste, und der Herr hat zu mir gesprochen, jawohl. Genau diese Vision. Damals hat er gesagt zu mir, diese Feuer, die du siehst, das sind entschiedene Christen, die sich in den Häusern versammeln. Und ich sah das Feuer brennen. Ich sah es nicht glimmen, ich sah das Feuer brennen, hochbrennen. Und er hat zu mir nur zwei Worte gesagt, jetzt ist die Zeit. Oder drei. Jetzt ist die Zeit. Und ich habe es dann, der Margret, ich habe es dann dir, ich habe dann gewusst, jetzt ist der Anfang. Und wisst ihr, ich habe Einladungen von großen Gemeinden abgesagt. Warum? Weil Gott mich dafür jetzt gebraucht. Er will in den Häusern hin und her ein Feuer anzünden. Das ist erst der Anfang. Es wird mehr werden. Es werden noch andere dazukommen. Und darum, ich weiß, ich habe diese Vision. Und da möchte ich sagen, diese Botschaft, ich habe dir eine offene Tür gegeben, bezieht sich auch für hier. Offene Türen heißt auch, was heißt es, ihr Lieben? Es heißt, Gott macht offene Herzen. Er muss dein Herz berühren. Er muss sagen, ja, das ist meine Stunde. Das ist meine Stunde. Gott will dich brauchen. Offene Türen, offene Herzen. So wie es mit dem Apostel Paulus und mit anderen Evangelisten gemacht wurde, hingegangen sind. Denk doch mal dran, als Paulus auf der Reise war, Richtung Griechenland. Er wollte nach Mytilien ziehen, Phrygien. Heiliger Geist ließ es nicht zu. Und da hat er nachts eine Vision. Und er sah einen Mann, einen mazedonischen Mann. Und er sprach zu ihm in der Vision, komm herüber, eine offene Tür. Komm herüber und hilf uns. Jetzt kommt das Paradox, wo gegen den Verstand geht. Da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen. Ich habe das immer wieder gefunden in der Bibel. Es geht gegen den Menschenverstand. Jetzt schlossen sie, dass sie wirklich, ein Mann, die Juden haben immer mit Männern zu tun gehabt, nicht mit Frauen. Wusstet ihr das? Nicht mit Frauen. Der Jude ist so erzogen, wenn er Versammlungen hat, dann hat er sie unter Männern selber, und die Frauen unter Frauen. Das ist auch heute noch so bei der Klagemauer. Die ist geteilt, ein Teil für die Frauen, ein Teil für die Männer. Und jetzt führte Gott ihn in einen Ort, wo Purpur hergestellt, also mit Purpurstoffe gewirkt wurden, und er führte sie zu Lydia. Und die Lydia, die war an diesem Fluss und sie wuschen da die Stoffe aus, die mit Purpur gefärbt waren. Sie war eine Purpurhändlerin. Und gleichzeitig haben sie diesen Platz, weil es sonst nicht ging, als Gebetsstätte verwendet. Jetzt führte Paulus, der Heilige Geist führte Paulus zu einer Frau. Er musste umdenken. Stell dir vor, für einen Juden, sehr schwer, einer, der gelehrt ist. In den ganzen jüdischen Vorschriften. Viele waren ja auch menschlich, nicht von Gott. Aber da war ganz klar, da ging es anders. Und der Herr tat das Herz von der Lydia auf. Und was geschah? Sie haben sich bekehrt und die Lydia nahm Paulus und die Jünger mit auf in ihren Haus. So entstanden die ersten Hausgemeinden. Es waren nicht Männer, die offen waren, es waren Frauen offen, weil auch Frauen es sind, die Kinder gebären. Der Mann kann nur ein Kind zeugen. Das ist das. Bis heute fragen wir, warum sind Frauen mehr Beter als Männer? Gott hat die Frau geschaffen, hat sie tatsächlich genommen aus der Rippe vom Mann, von Adam. Aber der Mann ist ohne seine Frau nicht vollkommen. Er braucht die Frau, damit sich etwas multipliziert. Und damit wir wissen, was wir heute haben. Heute gibt es, die Schwulen werden immer mehr und mehr. Gesetze werden erlassen, die zum Himmel schreien. Gottlose Gesetze von der Obrigkeit. Aber Gott hat uns sein Gesetz ins Herz gegeben. Und doch gab es auch Schwierigkeiten. Es gab Schwierigkeiten, die auch Paulus erlebt hat, obwohl er wusste, der Mann war real. Aber es war kein Mann, der ihm begegnet ist. Es war eine Frau. Das Umdenken, ja Herr, habe ich deine Stimme richtig gehört? Gott hat mir doch eine offene Tür gegeben in einer Vision. Aber siehst du, das sind auch die Probleme, denen wir ausgesetzt sind. Wie gehen wir mit einer Vision um, wenn sie von Gott ist? Einmal sagt Gott in dieser Botschaft, weitermachen. Das ist noch nicht fertig. Wir meinen einfach, wie wenn wir ein Auto kaufen. Du gehst in das Autogeschäft, da steht das Auto, du kaufst es, das ist es und fertig. Aber ist es nicht immer so, wenn Gott uns sendet? Er benutzt andere als Zwischenträger, weil er weiß, was er für einen Plan hat. So wie Paulus, den Mann sah, den mazedonischen Mann, hat doch er zuerst diese Frau gebraucht. Nun, jetzt möchte ich euch etwas anders sagen. Was geschieht, wenn wir der Stimme Gottes gehorchen? Er gibt uns eine Vision, eine geöffnete Tür für den Dienst. Und warum das hier Gott sagt, sage ich euch, es geht um uns alle hier. Um das, was Gott hier jetzt im Aargau tun will. Das an allen anderen Orten tun will. Ihr seid ein Teil von dieser Vision. Ohne euch geht es nicht. Der Herr sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich habe vor euch, so wie ihr hier sitzt, eine geöffnete Tür gegeben. Trotz des Widerstandes um euch herum. Und gerade weil Widerstand kommen könnte, dürfen wir unsere Augen nicht auf das richten, was uns entmutigen könnte, was uns zur Aufgabe bewegt, nicht mehr weiterzumachen, ob das von innen oder von außen ist, sondern ja, Herr, hier stehen wir und wir werden stehen auf den Fels, wir werden nicht aufhören, für dich zu wirken. Wir werden die Letzten sein, die sich im eigenen Kreis drehen, die nur kommen und als Entrückungsgemeinde darauf warten, dass du uns entrückt. Nein, wir wollen evangelistisch werden. Wir wollen Menschen einladen von überall her, dass sie kommen, damit der Herr rettet, heilt und befreit. Amen. Das ist ja wirklich der Wunsch von Gott. Dafür gibt er offene Türen und der Herr sagt, ich bin mit euch, aber dass es nicht ohne Schwierigkeiten geht, das ist auch real. Und jetzt sehen wir das mal hinein in der Bibel. Wenn wir den Fokus auf den Widersacher richten, dann geht es uns schlecht. Dann verlieren wir sogar unsere Vision. Und dann kann Gott uns nicht mehr gebrauchen. Und woran weiß ich das? Ich gehe mit euch diese Bibelstelle durch. Ist sehr wichtig. 4. Mose 13, 30. Lesen wir. In 4. Mose 13, 30. Da geht es einfach um das Wort Gottes an seinen Knecht Mose, an seinen Nachfolger Joshua. Ich gebe euch das Land Kanaan. Ich habe euch eine offene Tür gegeben von mir. Das Land ist für euch. Das wird euer Erbteil. Nehmt es ein. Und da hast du wieder genau dasselbe. Das war vom Anfang an schon. Gott gab den Mose eine klare Vision und er sagte, weil er dann gefehlt hatte, du darfst nicht hinein. Du stirbst auf diesem Berg, aber die anderen werden hineingehen. Aber jetzt sehen wir mal, was passieren kann, wenn Leute da sind, die nicht die Stimme Gottes hören. Und ich habe gesagt, 4. Mose 13, 30. Da geht es um die Amalekiter, die da waren. Da sind ja die 12 Kundschafter ausgesandt worden, um das Land zu besehen. Und jetzt lesen wir mal. Da kamen die Kundschafter zurück und 10 von ihnen hatten Angst vor den Riesen. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb, es heißt später drin in der Schrift, in Kaleb war ein anderer Geist. Ihr Lieben, wir kriegen nur den Geist des Herrn, wenn wir uns für ihn öffnen. Und das ist nicht eine einmalige Sache. Bei lieben Pfingstgeschwistern war es früher so, da hat man die Leute geprüft über den Geist des Herrn, hat er das in Sprachen geredet hat und fertig. Aber dass du die Gabe dann noch hast und schläfst dabei ein, das spielt auch keine Rolle. Ja, ich habe den Geist des Herrn und betest in Sprachen. Das allein genügt nicht. Das allein genügt nicht als Markenzeichen. So, ich bin geistgetauft. Du kannst genauso anfangen zu schlafen, träge zu werden und ruhst dich einfach auf die Gaben aus. Aber da hat sich noch kein Mensch bekehrt, dadurch, dass du in Sprachen betest allein. Das ist zur Auferbauung für dich. Natürlich benutzt Gott diese Sprache auch, um zu dir zu reden. Ganz glasklar. Und jetzt hören wir hier: Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Also, da hast du wieder den Fokus hier oben, wo eben Paulus sagt: Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, das war auch für Israel. Aber es gibt viele Widersacher. Der Fokus, der gefährliche Fokus, der ist verrutscht auf die Widersacher. Sie haben geschaut auf Heer und Kraft, auf riesige Persönlichkeiten, auf Riesen, auf egal wie groß, du kannst es auch nehmen für die Situation, wo du jetzt drin stehst. Sind da scheinbare Riesen, die dir Probleme bereiten, am Arbeitsplatz, familiär oder anderswo? Dann musst du wissen, Gott hat in Wahrheit für dich und mich eine weite Tür geöffnet, die niemand schließen kann, weit und vielversprechend. Und wir müssen mit dem Problem zum Herrn gehen, weil durch ihn wird es überwunden. Hier aber war es so, dass der Ärger Gottes auf die kam. Er hat dann gesagt, ihr werdet nicht hineinkommen in dieses Land, weil ihr Menschenfurcht habt. Weil ihr nicht mir vertraut. Wenn Gott schon eine Vision gibt, dann müssen wir dankbar sein. Das ist einmal A, eine Erwählung, wo Gott dich erwählt. Siehe, ich habe dich erwählt. Ich habe dich berufen. Ich habe dich zu mir gezogen. Ich gebe dir eine Vision. Ich gebe dir einen Auftrag. Und dann kommen andere und sagen dann vielleicht, liebe Geschwister, das widerfahre dir ja nicht. Genauso hat es Petrus mit Jesus gemacht. Er sollte ja sich opfern für uns alle. Aber sie wollten ihn zum König machen. Herr, das widerfahre dir nicht. Und was hat Jesus zu ihm gesagt? Weiche von mir, Satan. Geh hinter mir, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist. Wir sehen, es geht so schnell auch durch liebe Personen, wenn sie seelisch sind. Wenn sie seelisch sind und fleischlich, werden sie dir in den Rücken fallen. Sie werden dir die Vision wegnehmen. Und dann wirst du entmutigt. Darum sagt der Herr, die Botschaft ist ja jetzt für jetzt gegeben und für alle, wo der Herr ein Feuer anzünden will. Und das Er hat ja die Kraft für das Feuer. Das Feuer gibt ja Gott durch seinen Geist. Und Jesu Worte damals waren: Ich bin gekommen, dass Feuer fällt. Ich wollte es brennende schon. Feuer, das auch reinigt. Und wir haben beim letzten Mal gehört, Reinigung ist gut, weil es verbrennt die Dinge, die nicht nützlich sind. Gott will uns frei haben von Ballast. Ballast an dem, ach, das ist gut zu leer, das ist schön, ja, das habe ich da. Nein, wir sollen auf das konzentrieren, damit wir leicht werden, damit wir unbeschwert werden und sagen, Herr, hier stehe ich, du hast einen Plan für uns, für diesen Ort, für diese Gegend. Das hat der Herr auch letzte Mal gesagt in einer Vision, wo Leute ganz bedrückt rumgehen. Darum ist es so wichtig, diese Zeit zu nützen mit Gott. Ich könnte noch weiterreden, aber jetzt möchte ich weitergehen mit euch. Nehmen wir Jeschua selber. Er ist ja die Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Vater. Die weit geöffnete Tür ist er. Und schaut, ich sag euch, ihr kennt das alles, ab Lukas 4, 14 bis 30. Da siehst du, da kommt Jeschua zurück, mit Heiligen Geist gefüllt. Und er geht zuerst in eine Synagoge in Nazareth, um dort zu predigen. Und er sagt ihnen Dinge, die ihnen nicht gefallen, den Juden. Und was geschieht? Er hat eine offene Tür von Gott. Er geht ganz bewusst im Auftrag seines Vaters auf die Erde. Und er sagt, geh hin, heil die Kranken. Bring ihnen Licht, bring ihnen die Wahrheit, bring mein Leben und gib dich selbst für sie. Und er hat gesagt, ja, ich gehe. Und er wurde Mensch. Er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Und dann lesen wir einen Hebräerbrief, das wissen viele nicht, aber da steht drin, in seinen Tagen des Fleisches, also er war im Fleisch wie du und ich, in den Tagen seiner Anfechtung schrie er mit großem Geschrei und Tränen und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und jetzt nehmen wir einfach, der Herr sagt selber, Jeschua sagt selber, der Knecht ist nicht größer als sein Meister. Wie ging es dem Jeschua? Ging er herum? Er kam nicht im Königsmantel. Jesaja sagt es, er hatte Knechtsgestalt, er hatte kein Aussehen wie am Kreuz hing. Er kam nicht mit einem Mercedes 500 oder mit einem Düsenjet. Viele erkannten ihn nicht mal als den Herrn. Und als er dann nach Nazareth kam, was geschah? Eine geöffnete Tür war ihm aufgetan. Er hat ja überall die Kranken geheilt. Und dann kamen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, am Schabbat heilt man nicht. Da sollst du ruhen. Und er hat gesagt, ihr Heuchler, zieht man nicht einen Esel aus dem Brunnen? Oder drängt er ihn nicht am Schabbat? Aber die waren so verbohrt, sie erkannten ihn nicht. Er hatte Widersacher, genau wie Paulus. Er hatte Widersacher. Und dann heißt es, und sie führten ihn zum Berg, um ihn dort bei Nazareth runterzustürzen. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann steht, und er ging mitten hindurch. Hör zu, liebes Gotteskind. Der Herr sagt, ich bin mit dir, ich habe dir eine offene Tür gegeben und wenn es Widerstand gibt, wirst du mitten hindurch gehen.
Amen.
Wir werden hindurchgehen. Warum? Warum? Weil wir einen Auftrag von Gott haben. Und wenn Gott dir und mir einen Auftrag gibt, dann gibt er auch die Kraft und die Fähigkeit und die Ausrüstung dazu. Der Heilige Geist ist da, der dich stärkt. Der sagt, gib nicht auf, ich stärke dich. Warum ist die Bibel geschrieben? Die ist für dich und für mich geschrieben, dass wir daraus lernen, was im Alten Bund, was im Neuen Bund, was da ist. Was können wir lernen? Es gibt Widerstand. Diese Botschaft richtet sich auch gegen die, die schon sagen, es ist alles vollbracht. Jetzt können wir unsere Beine hoch auf den Tisch legen. Wir sind ja Jesus. Es läuft alles Balletti. Nein. Jesus selber wurde angegriffen. Er selber wurde angegriffen, obwohl der Vater ihm eine geöffnete Tür gegeben hat. Und er hat sich des Leidens nicht gescheut. Und jetzt, das ist das Paradoxum an der ganzen Sache. Ich habe oft diese Bibelstelle gelesen. Und ich habe selber in meinem Dienst, nicht nur ich, viele wirklichen Diener Gottes haben diesen Widerstand erlebt. Ich möchte euch nur eines sagen, ich hatte das vergessen, aber ich habe heute in so einen Rundbrief von mir, vom, weiß nicht, Jahr 2001 oder wenn, gelesen, bei meinen Einsätzen in Frankreich drüben, im Elsass, habe ich dann Gemeinden gelehrt, wie man Menschen fischt. Ich bin in eine Gemeinde gekommen, In einer Kleinstadt, einer sehr schönen Kleinstadt, vielleicht 40 Kilometer südlich von Straßburg. Und der Pastor jener Gemeinde, er war eigentlich früherer Schlagersänger. Er sang wunderbar, hat Ding gemacht und er war total am Boden. Und die ganze Gemeinde war ausstaffiert mit einem Fischnetz und mit Papierfischchen drin. Also sie wollten, ja, sie hatten diesen Auftrag und die Vision vom Herrn. Aber es ging nichts. Und warum? Das Schlimme, was diesem Mann passiert ist, da kamen, er sagt, an die 100 Propheten aus Amerika, haben über ihn prophezeit und haben zu ihm gesagt, in wenigen Monaten hast du eine Gemeinde mit 10.000 Leuten. Der Ort selber hatte gerade 15.000. Sollen 10.000, und wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat eine Vision nach der anderen geschluckt und hat sich hingesetzt und hat nichts getan. Er hat gewartet, dass die von alle von alleine kommen. Er sagte, ich bin ja eigentlich Levit-Sänger. Ich muss nicht rausgehen aus dem Tempel. Ich brauche bloß da und dann werden die schon kommen. Aber so ist es nie gewesen, nicht einmal bei Jeschua. Er ging hinaus, überall, er lehrte die Jünger, geht hinaus. Das Wasser fließt aus dem Tempel hinaus in dürres Land. Und dann war er depressiv. Und zu dem Zeitpunkt, wie er kam, ging es ihm nicht gut. Und ich sage, komm, wir gehen heute in das Zentrum der Stadt und Gott wird heute dir zeigen. Und er hat immer meinen Dienst bestätigt mit Zeichen und Wunder, mitten auf der Straße. Da hatten sich dann knapp über 20 Menschen entschieden und zwei Leute, die nur mit den Stecken gehen konnten. Ich weiß nicht mehr, was sie hatten, aber ich habe es heute kurz gelesen. Die wurden vollständig geheilt auf der Straße. Er war hellauf begeistert, aber er selber war kein Evangelist. Er hatte die Fische da. Ich sage, schau mal diese Fische. All das, warum hast du das gemacht? Ja, weil ich eine Prophetie bekam. Aber er selber hat nichts getan, dass sich die Prophetie erfüllt. Und jetzt ist die Vision in seinem Herzen erstorben. Und ich habe dann Jahre später habe ich gehört, was ist mit dem Bruder, was macht er? Der hat die ganze Gemeinde aufgegeben. Hat alles aufgegeben, ist fast wahnsinnig geworden. Der Teufel hat ihn in die Mangel genommen. Wenn wir unsere Vision verlieren, dann nur deshalb, weil wir nicht durch die geöffnete Tür hineingehen und mit Gott Zwiesprache halten. Meinst du nicht, dass Gott nicht weiß, dass du und ich schwach sind? Meinst du, das weiß er nicht? Das weiß er sehr wohl. Aber er hat immer Auswege. Er ist da, um dich zu stärken, zu kräftigen, zu gründen. Und darum, bevor ein anderer kommt, auch im anderen überzogenen Sinn, wenn falsche Propheten kommen, über dir Dinge prophezeien, das wird Gott mit dir tun. Und du hast das Zeugnis nicht im Herzen. Glaub es nicht. Und noch etwas, Gott fängt immer im Kleinen an. Als ich hier bei euch angefangen habe, hat Gott mir die Bibelstelle gegeben. Verachte nicht den Tag der geringen Anfänge. Wenn Gott was Neues tut, er fängt immer klein an. Wenn du ein Geschäft gründest, es fängt immer klein an. Wir müssen darin wachsen, kontinuierlich arbeiten, dass wir sagen, Herr, wir versammeln uns hier nicht um uns selber, nur um einen Kreis zu drehen, sondern weil du willst, dass du einfach hörst, Herr, du gibst hier für da, wo wir leben, eine offene Tür. Ich habe das die Tage auch erlebt. Ich habe es euch geschrieben. Ich bin wegen diesem Gerät in so ein Mediazentrum gegangen. Dachte ich so, jetzt habe ich nicht mehr das Kassettenaufnahmegerät, das habe ich alles hergeschenkt. Da konnte ich 3 oder 4 Kassetten auf einmal aufnehmen. Alles weg. Jetzt haben wir das. Aber wichtig sind die Botschaften. Der hat es mir gesagt, ist wichtig. Da gab es Schwierigkeiten, bis ich die letzte Botschaft gab. Also bin ich in den Mediakonzern gegangen. Bei uns, in die größere Stadt. Und dann treffe ich einen netten Verkäufer so am 45 und sage, sagen Sie, gibt es da so Aufnahmegeräte? Und dann murmel ich eigentlich mehr so vor mich hin, wo man auch Predigten halten kann. Und auf einmal sticht es ihm und er fragt, was? Sie brauchen ein Gerät auch zum Predigen? Das ist ja interessant. Sage ich, warum? Sagt er, ja, was sind Sie? Dann sage ich, was ich bin, was ich mache. Sagt er, oh, wissen Sie, das ist für mich eine Gebetserhörung. Sage ich, sind Sie wiedergeboren? Ja, das ist eine gute Frage, hat er gesagt. Ich bin's noch nicht. Aber ich habe gestern in der Bibel gelesen, das erste Buch Mose und habe gesagt, Gott, schick mir jemanden über den Weg, der das versteht. Und ich treffe diesen Mann und ich lege ihm das alles aus, springe ins Auto, gebe ihm meine Broschüren über die Nephilim und es gibt keinen Gott. Und er sagt, lieber Gott, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder, das ist auch genau die Schrift, die ich jetzt brauche. Der hat sich auf der Stelle bekehrt, aber von Herzen. Ich habe ihn vorgestern wieder getroffen, zum dritten Mal. Und ich habe ihm ein ganzes Paket voller Schriften gegeben. Der hat sich gar nicht mehr gekriegt vor Freude. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt prickelt es an meinen ganzen Körper. Was ist das? Sage ich, das ist die Salbung. Das ist der Heilige Geist. Sagt er, stellen Sie sich vor, Herr Beständig, sogar mein 10-jähriger Sohn liest das jetzt. Sage ich, jetzt sage ich Ihnen etwas. Ich habe aber tausende Menschen zum Herrn geführt. Aber bei einigen habe ich sowas erlebt wie mit Ihnen. Und jetzt sage ich Ihnen gleich, Gott hat Sie erwählt. Da haben wir wieder die offene Tür. Gott hat mir eine geöffnete Tür gegeben, wie bei der Lydia. Der Herr, da hat ihr das Herz auf und Gott hat ihm das Herz auf. Ich werde öfter seinen Rat brauchen bei solchen Sachen. Und der Mann, der ist gerade so 45 Jahre, schlank, rank und hellwach. Und Leute, ich kann unterscheiden jetzt, aufgrund meiner langen Tätigkeit mit dem Herrn, ob einer angezündet ist oder nicht. Du merkst das. Das ist nicht so einer, naja, vielleicht überlege ich mal. Nein, er ist da. Verstehst du, was es meint, wenn Gott jetzt zu dir sagt, du gehst Shopping machen, da und da. Dann sprich doch mal etwas über den Herrn. Vielleicht macht's dann Klick und die Verkäuferin oder der Verkäufer schaut dich dann ganz entgeistert an. Sagt, sie sind dann eine Gebetserhörung für mich. Weil der Herr will hinzutun. Es steht nämlich in der Bibel, bei der Entstehung der ersten Hausgemeinden, bei der Hausgemeinde des Cornelius, überall da der Herr dazu. Und der Cornelius war ja das war die erste Heidenhausgemeinde in Israel. Und der Herr, und da war es auch für den Petrus schwierig, aus seinen jüdischen traditionellen Schienen rauszuspringen und sagt, normalerweise gehe ich da nicht hin. Aber er ging hin und sie empfingen den Heiligen Geist. Und das ganze Haus bekehrte sich. Nun, wir wollen heute noch das Mahl nehmen. Ich mache jetzt etwas kürzer, aber ich merke, die Botschaft, die spricht an. Und die ist auch von Gott. Und es ist viel mehr. Also, wenn Jesus Probleme auf sich sah, und es war nicht nur einmal, wo er mitten hindurch ging, das geschah ein paar Mal. Und du hast es auch im Leben von Paulus, du hast es im Leben der Apostel. Aber wir müssen eins wissen, wenn man bei Gott eine geöffnete Tür hat, wenn er sie gibt, dann führt er uns auch durch verschlossene Türen hinaus. Jetzt kommt der nächste Punkt. Eben dieses Beide. Die weit geöffnete Tür und die vielen Widersacher. Du hast es bei der Evangeliumsverkündigung immer wieder erlebt, dass etwas Negatives passiert ist. Gefährliches, auch gerade für Diener Gottes. Wir wissen, dass drüben im Iran, in solchen Ländern, in dem vergangenen Jahrhundert, speziell in China, in vielen Ländern der Erde, wo die Leute leiden, wo Gott ihnen geöffnete Herzen gibt, überall, aber sie müssen hinter Gittern. Das ist ein scheinbares Paradox, ist aber gar nicht so, sondern es ist ganz klar, es ist, wenn man es genau nimmt, ein gutes Zeichen, wenn Widerstand da ist. Weil du siehst, da fängt Gott zu arbeiten an, sonst wäre kein Widerstand da, dann wäre etwas faul im Staate Dänemark. Beim Widerstand zeigt sich, dass Gott was tun will. Und so siehst du es auch da in Apostelgeschichte 5,17. Die Apostel taten Zeichen und Wunder. Da erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, Vers 18, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Auf der einen Stelle geöffnete Türen und jetzt verschlossene Türen. Gefängnis. Aber da, ihr Lieben, selbst dann, wenn solche Zeiten sind, die Tür zu Gott bleibt immer noch offen. Versteht ihr? Der Herr sagt, weit und viel für eine Tür zu mir. Die bleibt immer noch offen, selbst dann, wenn man in einer Situation ist, die scheinbar aussichtslos scheint, wo du gefangen scheinst. Aber er ist der Erlöser, der Löser, der Gefangene losmacht. Und wir müssen das wissen, dass da der Fokus nicht so sehr auf die Widersacher schauen, sondern auf den, der wieder rausführt. Und der Engel des Herrn trat in der Nacht hinzu und machte die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus. Sie haben gebetet und jetzt machte der Herr die Türen wieder auf. Der Widersacher, wo auch immer der herkommt, hab keine Menschenfurcht. Das Wort sagt zu uns, keine Menschenfurcht, egal in welcher Situation. Wir sollen natürlich in Weisheit wandeln. Aber wie die Jünger gesagt haben damals, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und dann sagte der Engel, geht hin, tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Also Gott gibt die offenen Türen für den Dienst. Warum? Für welchen Dienst? Dass Menschen gerettet werden. Rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Zurück zu dem Widerstand, den ich hatte, auch in dieser Gemeinde. Es geht jetzt noch weiter. Vor dem Parkplatz, der Parkplatz in dieser Kleinstadt bei Straßburg, ist genau vor der Gemeinde. Da hatte ich meinen Wagen stehen und hatte hinten drin eine teure Nikon-Kamera für 2000 Mark. Und noch, es war im Herbst, noch so eine gute Jacke. Und dann laden mich Geschwister ein. Die kannten ja das alles. Ich wusste ja nicht, was dort läuft. Da waren sehr viele Leute aus Marokko. Waren sehr viele Afrikaner, Nordafrikaner. Es gibt ein großes Problem in Frankreich damit. Und ich wusste das nicht, aber sie hätten mich warnen müssen. Die hätten sagen müssen, Bruder, beständig, nimm dein Auto und fahr es mit zu uns hin. Stell es da ab. So ließ ich mein Auto da stehen. Ich war noch nie weiter in Frankreich. Und als ich zurückkomme vom Mittagessen, waren die Scheiben von meinem Auto eingeschlagen und alles war gestohlen. Gott arbeitete im Segen und dann auf einmal ging meine Freude in den Keller. Ich hatte einen Schock und ich war verärgert. Ich war verärgert über die Brüder. Die wussten das Problem. Ich habe sie gefragt, ja, das wissen wir schon lange. Ja, es nützt dir nichts, wenn sie es schon lange wissen und sie sagen es dir nicht. Und ich dachte dann, oh lieber Gott, am liebsten hätte ich ein Schimpfwort gebraucht, ihr Idioten. Ja, weil sie ein bisschen mehr Information. Und dann ist man geschützt. Aber ich will nur sagen, unter viel Kampf. Paulus wurde geschlagen. Er war im Gefängnis. Denk an die Geschichte auch mit dem Hauptmann Cornelius. Und denk dran, wo er jetzt dahin ging, wo er dann im Gefängnis war. Auch da, Paulus und Silas. Und dann fingen die an, Mitternacht Lobpreis. Sie hatten eine offene Tür bei Gott. Und dann kam ein Erdbeben und dann alle Türen gingen auf. Alle verschlossenen Türen gingen auf. Und dann wurde Paulus sogar noch dreist. Er sagte so, die wollten, dass sie heimlich aus der Stadt gehen. Nein, wir sind römische Bürger. Ihr habt uns eingesperrt. Ihr führt uns raus in aller Öffentlichkeit. Mussten sie tun. Sie zogen noch im Triumph raus. Du siehst, das ist gar nicht so, wie wir denken, es ist nun so, weil wo Gott segnet, ist der Gegenwirker da. Er will, dass wir mutlos werden. Aber der Herr sagt, gebe nicht auf, ich bin mit dir. Und das ist so wichtig. Gott ist mit uns. Dasselbe war bei Petrus im Gefängnis. Die Gemeinde betete ohne Unterlass. Er hat eine offene Tür von Gott. Zu predigen. Jesus hat ihn auch den Auftrag gegeben. Und dann kam er hinein. Und ihr wisst, ein Engel erschien dann aufgrund des Gebets, befreite ihn, führte ihn von der ersten Wache, zweiten Wache hinaus. Durch das große eiserne Tor. Wollen wir etwas lernen in dieser Situation, ihr Lieben? Das ist so wichtig, dass wir wissen, wenn Hindernisse kommen, Seht ihr, da habe ich den Rundbrief von 2001. Geöffnete Türen zum segensreichen Dienst und viele Widersacher. Jeder weiß das. Der Reinhard Bonnke, alle anderen. Es gibt diese Widersacher, aber der Herr sagt, schaut auf mich. Schaut auf mich, habt Gemeinschaft mit mir, ich stärke euch. Und wenn ihr zusammenkommt, ermutigt euch, ermuntert euch und stärkt euch. Vater, ich bitte dich, dass du diese Botschaft für viele zum Segen werden lässt, zur Ermutigung, zur Stärkung. Ich danke dir für das, was du tust, ja nicht nur hier tun willst, sondern überall. Überall bei uns in Europa, im Ausland, gerade wo diese Erschütterungen kommen, wo die Menschen in Amerika von den Tornados getroffen, ihre Häuser verlieren, ihre Lebensexistenz. Herr, und du weißt, was auf Europa zukommt, Herr, das kommt ja erst noch, diese Stürme, all das. Auch jetzt, was mit diesen Erregern, mit diesem Virus, da die Menschen in Angst und Panik versetzt und viele ihre Obst- und Gemüsegeschäfte schließen müssen, Herr. Weil es nicht mehr geht, sie wollen keine Gurken mehr kaufen. Vater, das ist unsere Stunde, wo die Menschen sich nicht mehr festhalten können in ihren Geschäften oder an bestimmten Dingen, weil sie Angst haben. Aber du hast uns eine Vision gegeben, einen Auftrag gegeben und noch mehr über das. Du hast uns eine weit geöffnete Tür gegeben zu deinem Herzen, dass wir uns Zeit nehmen für dich. Und solange wir leben, sind wir hier auf der Erde. Und du willst uns gebrauchen zur Rettung von Menschen als ein lebendiges Zeugnis. Und ich bitte dich, verherrliche deinen Namen. Segne du, verherrliche deinen Namen und gebrauche uns gerade jetzt, Herr, dass wir es persönlich nehmen und sagen, ja, Herr, ich will die Gemeinschaft mit dir. Wir wollen auch die Gemeinschaft miteinander, Herr, uns gegenseitig stärken und ermutigen und danken dafür, dass du noch Menschen hinzutust. Wir leben dafür, wir rechnen mit deiner Hilfe und ich danke dir, dass du es tust. Amen.